Der Götterkomplex, wir erschaffen gemeinsam mit euch da draußen ein Science-Fiction-Universum. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag, je nachdem, welche Space-Zeit gerade bei euch ist. Mein Gott, ich fühle mich gerade sehr nostalgisch mit dieser uralten Begrüßung und jetzt ein ganz nostalgisches Hallo an Philipp.
Ja, hallo, gebe ich einfach mal zurück oder ein westfälisches Tag. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ich freue mich, deinen schönen Singsang in meinen Ohren zu haben. Was kann es Schöneres geben, als so die Folge zu starten? Das wird ein Knaller heute.
Keine Termine und leicht ein Sitzen?
Nee, stocknüchtern. Aber keine Termine.
Sehr schön. Und ich begrüße auch höchst nostalgisch unseren anderen Mitgott, und zwar den Orti. Hi.
Jetzt komme ich mir alt vor ein bisschen, aber ich finde, du hast das immer noch extrem gut drauf. Das war sehr, sehr schwungvoll. Und sobald dieser Singsang anfängt, fängt man auch sofort an zu denken, okay, es ist wieder Götterkomplex-Zeit und das ist eine schöne Zeit. Und ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge.
Ich mich auch, denn heute haben wir eine Story-Folge. Und Story-Folge im Götterkomplex-Universum, das bedeutet, dass wir uns mit Geschichten beschäftigen, die rund um unser Universum verfasst worden sind. Und in diesem Fall bin ich richtig happy, denn es ist eine Geschichte aus der Community. Das bedeutet, nicht von uns dreien geschrieben, sondern wirklich von einem Hörer, der Bock hatte, in unserem Universum mitzuwirken, mitzumischen und ein bisschen rumzuspinnen. Der hatte nämlich eine ganz tolle Idee.
Das Smits-Langenfeld-Raster von Fönsi Föns. Es stand schlecht um die Erde, genauer gesagt um das gesamte uns bekannte Sonnensystem. Die gesamte Wissenschaft der Erde war sich sicher, dass es unumgänglich sei, den Trabanten bzw. das Sonnensystem zu verlassen. Die Idee der Generationenschiffe wurde danach zu einer plausiblen Lösung. Und so bündelten Staaten, Firmen und Privatiers ihre Kräfte, um eine Vielzahl von unterschiedlichsten Schiffen zu konzipieren und einige von diesen Schiffen auch tatsächlich zu bauen. Wie bei solchen forcierten technischen Entwicklungsschüben üblich, gab es auch hier katastrophale Rückschläge. Darum soll es hier aber in dieser Geschichte nicht gehen, wobei ganz sicher kann man da auch nicht sein. Diese Geschichte erzählt vom Generationenschiff, welches vom niederländischstämmigen Privatier Memphis Smits Langenfeld in Kooperation mit dem Inselstaat Philippinisch-Indonesien konzipiert und gebaut wurde. Smits hatte dem recht jungen Inselstaatenverbund durch seine wissenschaftlichen Arbeiten in den Bereichen Technik, Medizin und Geologie zu Weltruhm verholfen. MSL, so wurde Smits meist abgekürzt, war ein Wunderkind und Multitalent. So war es auch nicht verwunderlich, dass er für den Bau des Generationenschiffes beauftragt und letztlich auch Kapitän wurde. Man taufte das Schiff auf den Namen Silbertulpe, vermutlich in Anlehnung an MSLs niederländische Wurzeln. Smits Langenfeld versammelte an Bord der Tulpe eine erstklassige Mannschaft für alle wissenschaftlichen Disziplinen. Auf Waffen oder gar militärische Einheiten an Bord verzichtete der Pazifist MSL komplett. Die Silbertulpe startete ihre Reise vom Mond aus ohne große Probleme und machte sich auf dem Weg Richtung des Sterns Altair. Die ersten 5 Jahre gab es regelmäßig Kontakt zur Tulpe und wie von MSL gewünscht wurden sämtliche wissenschaftlichen Daten mit der Welt geteilt. Nach anfänglicher Begeisterung für diese Daten ließ das Interesse an der Silbertulpe aber immer mehr nach und so wurde auch immer weniger der Kontakt seitens der Erde gesucht. Zudem brach der Inselstaat Philippinisch-Indonesien in sich zusammen und ging demokratisch in das Großjapanische Reich über. Und so geriet das Generationenschiff mitsamt seines berühmten Kapitäns in Vergessenheit. 100 Jahre später allerdings bemühten sich japanische Wissenschaftler, die Öffentlichkeit wieder für die Geschichte der Silbertulpe zu begeistern. Mit Erfolg. Man konnte wichtige Persönlichkeiten überzeugen, der Silbertulpe hinterher zu reisen, um herauszufinden, was aus ihr geworden ist. Mit der neuesten Antriebstechnik war es inzwischen möglich, viel schneller größere Entfernungen zurückzulegen. Man errechnete, dass es 5 Jahre dauern würde, um die bisherige vermutete Route der Tulpe zu bewältigen. Das Schiff Curie startete und kehrte nach 10 Jahren zurück. Das Generationenschiff Silbertulpe wurde nicht gefunden. Dennoch war die Mission kein Miss, sondern ein überragender Erfolg. Zwar hatte man das Schiff nicht finden können, dafür aber sein Vermächtnis. So brachte die Curie Millionen von Daten mit, die die Silbertulpe hinterlassen hatte. Es ließ sich klar nachvollziehen, dass die Tulpe ihre geplante Route beibehalten hatte. Allerdings hatte man offensichtlich anders als geplant den direkten, ungebremsten Weg gen Altair nicht angetreten. Vielmehr wurde jedes System, welches man durchquerte, analysiert, katalogisiert und kartografiert. Die Curie fand bei jedem Mond, Planet, Stern oder Nebel Sonden mit Daten. Diese Daten waren so lückenlos und wissenschaftlich stichhaltig, dass sie sofort dazu nutzbar waren, um sie für mögliche Ansiedlungen, für Kolonien, Minen etc. zu nutzen. Man folgte der Spur der Sonden insgesamt 5 Jahre, bevor man den Rückweg einschlug. Allerdings war klar, dass es noch mehr Sonden auf dem Weg nach Altair geben würde. Ob das Generationenschiff Silbertulpe sich weiterhin in der Richtung Altair befindet, konnte auch Jahrzehnte nach der Mission der Curie nicht ermittelt werden. Das Schiff ist bis heute nicht aufgespürt worden. Allerdings werden immer noch Systeme mit Sonden der Silbertulpe entdeckt. Dieses engmaschige Netz von wissenschaftlichen Daten der Systeme auf der Flugroute Richtung Altair ist heute als das Smits-Langenfeldraster bekannt.
Mit diesen Worten endet Fünsifünf seine wirklich irre Geschichte. Wow, was eine coole Story. Ich weiß noch nicht, Jungs, wie ihr das seht, aber ich hatte so richtige Entdecker-Vibes. Das fühlte sich so ein bisschen an wie, ja, Christopher Columbus und die Geschichte, die hinterher folgte. Oder aber auch die Entdeckungsreisen von einem gewissen Herrn Cook und so weiter. Das war ja wirklich nur cool.
Kann ich mich nur anschließen? Ich finde, das ist eine urromantische Geschichte irgendwie. Also als ich die zum ersten Mal gehört habe, da habe ich noch gedacht, ach cool, das wird so eine Geschichte über ein Generationenschiff und sonst was. Und dann kriegt die am Ende ja diesen wunderschönen Twist, dass der der Smits im Prinzip gesagt hat, ey, ich bleib hier Wissenschaftler, ich forsch weiter, ich flieg mit meinem Raumschiff und meiner Crew als Pazifist hier lieber durchs Weltall. So scheint es zu mir, so interpretiere ich die Geschichte. Das Schöne ist ja, die Geschichte erklärt ja nicht genau, was macht er jetzt, ne? Er fliegt durch die Gegend, man findet immer wieder diese Sonden für mich entsteht die romantische Vorstellung von so einem Wissenschaftler, der sagt, ich möchte nicht ankommen, ich möchte forschen, ich bin quasi so ein bisschen, ja, wie die Enterprise unterwegs, um unentdeckte Lebensformen und Welten zu erkunden, und das macht mir und meiner Crew mehr Spaß als das Ankommen an einem zweiten Planeten Erde, um dort eine Kolonie zu gründen. Und das ist so eine Raumfahrerromantik, Seefahrtromantik, mit der ich in der Geschichte erst gar nicht gerechnet hatte. Und was ich halt auch super cool finde, ist, wenn man so Begrifflichkeiten Story gibt, so wie dieses Smits-Langenfeld-Raster. Ne? Heute ist es als Smits-Langenfeld-Raster bekannt, dieses Netz, was auf diesen Forscher zurückgeht. Und auf sowas stehe ich total, wenn man ein Buch liest oder eine größere Geschichte hat und es wird über so einen Begriff gesprochen. Und dieser Begriff hat eigentlich noch eine komplette Geschichte dahinter. Ne? Das ist ja wie bei Fantasy, Tolkien oder sowas. Ne? Gibt es mal ein kleines Gedicht, da gibt es einen Satz zu, und irgendwo steht aber in dem Buch das komplette Gedicht dahinter zu den Figuren, und man merkt, ach, das ist eine Geschichte vor langer Zeit. Und dieser Aspekt, der hat mich auch so an dieser Geschichte gereizt, dass das Götterkomplex-Universum quasi die Chance gibt für eine kleine, romantische, schöne Geschichte, die große Geschichte im Großen und Ganzen jetzt eigentlich gar nicht beeinflusst, aber wo man sich verwirklichen kann, und das hat der Fernseher ja an der Stelle gemacht. Und vielleicht aber eben so einen schönen Beitrag geleistet hat, dass man sagt, ja, wir alle kennen jetzt das Smits-Langenfeld-Raster, und dieser Begriff, der wird vielleicht von anderen mit übernommen, und man sagt, ja, ne.
Wer weiß, wo es nochmal auftaucht.
Genau, oder wir selber genau, wir selber entscheiden, dass wir sagen, dieses Smits-Langenfeld-Raster ist ein klarer Wortlaut im Götterkomplex-Universum. Das finde ich den ganz, ganz, ganz besonderen Reiz an diesem Beitrag. Und auch schön hergeleitet finde ich dieses Vergessen mit dem Raumschiff. Ne? Das ist ja schön, dass er erst erzählt, es gibt ein Raumschiff, es wird ein Generationenraumschiff gebaut, das sind unglaubliche Projekte. Und mit der Zeit, nach den Jahren, entwickelt sich die weltpolitische Lage aber weiter. Und irgendwann denkt man, gut, das interessiert uns jetzt gerade nicht mehr. Wir haben jetzt hier gerade was anderes am Ball. Ne? Und das aber dann auch, da steckt ja auch wieder so eine Romantik hinter, dass er dann geschrieben hat, dass das Großjapanische Reich später aber überzeugt wurde, nochmal diesem Schiff hinterherzugehen. Und das zeigt ja auch, dass diese Reise sehr wichtig ist und dass das auch wieder erkannt wurde. Ganz toll, wirklich. Ich fand es einen ganz, ganz, ganz tollen Beitrag.
Ich find's übrigens super spannend, dass du das so als urromantisch empfunden hast. Ich kann das auch nachvollziehen, die Sichtweise, jetzt auch, wo du es nochmal gesagt hast. Für mich aber irgendwie steht eher so eine Mystery Box im Raum. Also es ist schon noch irgendwie mysteriös, dass er so gar nicht mehr irgendwie gefunden wird. Man weiß nicht genau, was ist passiert. Sind sie vielleicht abgestürzt, weil sie zu nah an irgendeinem Planeten waren, den sie irgendwie untersuchen wollten und sind abgestürzt? Oder natürlich wie immer das große Mysterium, ist eine fremde Zivilisation auf dieses Schiff, auf die Sonden aufmerksam geworden und ist vielleicht dem Suchschiff zuvorgekommen und ist dieser Brotkrumenspur gefolgt. Man weiß es nicht. Und das finde ich, also das wäre so ein bisschen meine Interpretation, mein Gefühl dahinter.
Um jetzt Orti noch mal ein bisschen abzuholen an der Stelle, Romantik, das, was Philipp gerade aufgegriffen hat, das trifft es wirklich total, denn das, was da gemacht wird, ist ja nichts anderes, als wie das Schiff an sich Leuchtspuren zu hinterlassen, die nur einen gewissen Raum erleuchten und alles drumherum bleibt dunkel. Und da können ja auch wieder fantastische Geschichten gesponnen werden, dessen Wirkung und Kraft wir ja noch gar nicht ermessen können. Ich glaube, das, was unser Kollege hier gemacht hat, ist ja folgendes. Er hat astreines Worldbuilding betrieben. Er hat nämlich einmal erklärt, was in einem anscheinend relativ jungen Explorationsdrang des Menschen so alles passiert ist und hat auch erklärt, was auf der Erde so abgegangen ist. Zu einer Zeit, als die Erde noch besiedelt war. Wir erinnern uns, wir haben im Götterkomplex beschlossen, dass die komplette Menschheit irgendwann aufbricht, aufgrund einer Urkatastrophe, nämlich Hades, der das Sonnensystem durcheinander wirbelt. Und das ist ja anscheinend alles vorher passiert. Das heißt, er hat hier nochmal einen neuen Ast aufgemacht, der schon dafür sorgte, dass der Mensch vielleicht auch mutig genug war, in seinem Grundverständnis nach außen zu streben, weil das er schon gemacht hat. Und das fand ich persönlich sehr, sehr sympathisch, denn wir sind jetzt nicht an dem Punkt, dass wir erzählen müssen, okay, wir haben jetzt eine Urkatastrophe X mit Hades und die Menschen müssen sich jetzt irgendwie überlegen, wie sie Weltenschiffe bauen und los geht's, sondern man hat irgendwie vorher schon damit angefangen. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, kann ich auch nur zustimmen. Ne? Er hat das gut gemacht, dass er sagt, die Idee der Generationsschiffe war irgendwann unumgänglich, ne? Und mit diesem einen Satz muss er nicht erzählen, warum. Und ne, das ist einfach so. Er erzählt diese Geschichte und erzählt die Geschichte ja, man merkt das, also das fällt mir jetzt ja auch nochmal auf, dass wir alle ein unterschiedliches Gefühl bei dieser Geschichte haben. Das ist ein ganz, ganz tolles Storytelling, weil ich spreche von der Romantik. Philipp denkt, naja, vielleicht ist es auch ein bisschen gruselig oder vielleicht steckt da eine Mystery Box hinter. Und das ist schön, dass das in den Köpfen passiert. Ich hatte mir auch so ein bisschen auch aufgeschrieben, naja, ne, genau, dieser Grund, also in meinem Kopf war das jetzt erstmal urromantische Wissenschaftsdrang, die Welt zu erkunden. Aber die Frage ist ja auch tatsächlich, warum ist er nicht mehr gen Altair geflogen? Hat er irgendwie festgestellt, da ist nichts, ne? Oder da sind, weiß Gott.
Oder da ist was.
Oder dort ist etwas. Und das wirft ja auch wieder viele Fragen auf, ob diese Informationen, die sind ja in den Sonden nicht drin, sondern man findet immer nur brotkrumenhaft Sonden, die dann die Kartografie darstellen oder ganz viele Informationen haben, aber eigentlich nichts über, also der Kapitän, der Smits, der erzählt ja über die Sonden nicht, was er vorhat. Und das finde ich total spannend. Er macht das einfach.
Warum macht er das nicht?
Ne? Er könnte ja auch einen Logbucheintrag da reinschreiben. Ich habe mich entschieden, aufgrund von folgenden Ereignissen dieses und jenes zu tun. Das wird ja in den Sonden mit Sicherheit möglich sein, so einen Speichersatz da reinzupacken. Mhm. Tatsächlich hinterlässt er aber eine Kartografie, eine ganz klassische, so habe ich es zumindest in meinem Kopf interpretiert, eine Kartografie von Datensätzen, dort wo er eben langfliegt, aber seine Motivation, die lässt er offen und das passiert in unseren Köpfen. Wir können selber jetzt weiterspinnen, warum tut er das, warum tut er das nicht, und nur der Fernseh weiß eigentlich, was,
wenn
er es weiß, ne? Aber das macht ja eine schöne, spannende Geschichte aus, dass man, und man, es lässt ja auch noch offen, dass man denkt, vielleicht fliegt er gerade immer noch da durch die Gegend, ne? Oder seine Crew hat irgendwann den Auftrag übernommen und dieses Schiff ist ewig auf der Reise, was ich auch wieder, würde ich den Bogen wieder schließen, zu so einer Raumfahrtromantik schließen würde.
Das hat ja so ein bisschen was von einem urbanen Mythos.
Ja.
Es gibt immer noch, und das ist jetzt Teil der menschlichen Lore, zu sagen, ja, wir haben ein Schiff da draußen, das uns immer wieder Daten hinterlässt und uns den Weg erhält. Mhm. Was dann die Menschen damit machen, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber es scheint ja immer noch wichtig genug zu sein, um sich darum zu kümmern, um hinterherzureißen, um zu schauen, was ist denn da eigentlich los gewesen. Und ich fände es persönlich cool, ich weiß nicht, was der Autor vielleicht noch perspektivisch mit dieser Geschichte anstellen möchte oder ihr da draußen, aber ich fände es cool, wenn man es dabei belassen würde, zu sagen, nee, das ist ein Forscher, das ist jemand, der Bock hat, für uns Menschen die Welt zu erkunden, mit dieser schmalen Hoffnung, vielleicht reist ja jemand hinterher und findet meine Datensätze. Das reicht mir persönlich schon. Mhm. Also grundsätzlich ein sehr, sehr schönes Stück Sci-Fi-Story.
Ich könnte mir zum Beispiel auch eine weitere Verarbeitung dieses Smith-Langenfeld-Rasters irgendwie noch vorstellen, dass man in deutlich späteren Zeiten auf dem Zeitstrahl, wenn du eine Geschichte in 200, 300, 400 Jahren nach diesem Ereignis irgendwie schreibst, dass es so eine Art Redewendung wird, wenn man irgendwie wenn man etwas weiß, was man nicht wissen sollte, dass man dann sagt, sag mal, keine Ahnung, hast du eine Sonde gefunden von MLS oder hast du eine Tulpennachricht bekommen oder irgendwie so, dass das irgendwie so ein Sprachgebrauch
gibt. Ja, das mittet hier schon wieder rum. Das, ne?
Also genau. Der Hammer, oder dass man so ein bisschen sagt, die Tulpe weist dir den Weg. Ne?
Tulpe weist dir den
Weg. So was, ne? Mhm. Als ein,
mach dir keinen Kopf, die Tulpe kennt den Weg. Ne?
Ja.
Oder nur die Tulpe kennt den Weg.
Nur die Tulpe kennt den Weg. Oder zeigt dir den Weg. Ne? Ja.
Ach, sehr schön, sehr schön. Ich meine, da fällt mir, ich hab direkt eine Story im Kopf, wie so ein paar Spinner auf der Erde. Wie so ein Fanclub dieser ganzen Nummer. Na, es gibt ja auch Mysterien um den Untergang der Titanic zum Beispiel, ne? Wie die sich da dann treffen in irgendwelchen Fanclubs, auf irgendwelchen Symposien und darüber reden, ja, die Anordnung der Sonden, die haben doch bestimmt was anderes gefunden. Und wenn wir uns das mal angucken, das sieht doch aus wie ein Viereck, ne?
So. Ja, stimmt, baut doch gigantische Sondenkornkreise und die haben eine höhere Bedeutung. Ja. Und weil das finde ich nämlich auch total spannend, wenn ich mir vorstelle, ich hatte so ein bisschen am Anfang, hatte ich so einen Kritikpunkt, dass ich mir gedacht habe, der fliegt mit diesem Generationsschiff durch die Gegend. Jetzt ist natürlich die Antriebstechnik hier nicht genauer definiert, aber im Götterkomplex-Universum hätten wir ja schon so ein paar Sachen, dass wir auf jeden Fall sagen, okay, der Fönsi schreibt ja schon, der ist recht lange unterwegs und die spätere Technik ermöglicht das Hinterherreisen. Mhm. Ich fände es halt auch super spannend, wenn genau das, was Niklas meint, die Wissenschaftler verfolgen dann, also versuchen diese Route nachzuverfolgen und stellen dann immer so Widersprüchlichkeiten an. Der kann nicht dort gewesen sein oder da gewesen, so schnell ist das gar nicht möglich. Mhm. Und wir haben ja immer auch gesagt, dass die Generationenschiffe ja, und der hat ja die Top-Wissenschaftler an Bord, dass der Smiths quasi auch irgendwie eine Möglichkeit gefunden hat, schneller zu reisen oder mit irgendwen im Kontakt gekommen ist, um schneller zu reisen, und von dort aus die Idee entstanden ist, ich kartografiere das Weltall, weil ich einen Turboantrieb habe. Wir hatten ja immer gesagt, dass es im Götterkomplex-Universum Mystery-Boxen geben soll und auch geben darf, die nicht unbedingt erklärt werden müssen, aber sie sollen kein Fantasy-Blödsinn sein, sie sollen keine magische Kraft sein oder irgendeine Gottheit mit übernatürlichen Fähigkeiten. Und sowas wäre eine schöne Mystery-Box, um zu sagen, das gibt es, es gibt diese Reise, es gibt die Silbertulpe, niemand hat sie gesehen, diese Sonden tauchen auf und Es gibt die Ursprungsgeschichte von dem Fernseh, der sagt, da gibt es auch jemanden, der da tatsächlich mal losgeflogen ist, und dazu gibt es auch historische Daten. Aber der Rest ist Mythos, und vielleicht überlässt man es der Fantasie von uns allen, dass man sich überlegt, der hat Hilfe von Außerirdischen bekommen, der hat ein Artefakt gefunden, der hat den Warp-Antrieb weiterentwickelt, der ist durch den Antimaterie-Stern gedüst und ist einfach ein Forscher, der da sein Ding macht. Und das ist schön, finde ich wunderbar.
Ja, finde ich auch großartig. Das ist einfach eine tolle, runde Story, die nicht viel gebraucht hat, um zu funktionieren.
Das höre ich ja auch so ein bisschen raus, und ich würde mich auf jeden Fall, würde ich meine Hand hochhalten, dass diese Geschichte Einzug in das Götterkomplex-Universum hält und auch, dass man sich bemüht, so einen schönen Beitrag quasi in den Kanon mit aufzunehmen, aber dass man eben schaut, wie macht man das jetzt mit diesen Reisegeschwindigkeiten? Wann sind die ersten Sonden entdeckt worden? Wann, wie ist das denn? Da müssen wir so ein bisschen, finde ich, muss man genau hingucken. Jetzt ist das so ein erster Beitrag, aber diese Problematik würden wir ja für sehr, sehr viele Community-Beiträge aufmachen müssen, dass wir schauen, wo spielt das zeitlich? Passt das in die Lore des Götterkomplexes, und sind dort Ereignisse beschrieben, die im Widerspruch, wir haben immer gesagt, das soll konsistent sein. Das ist so ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja,
und dass wir da jetzt absolut auch direkt drauf achten und sagen, hey, Story ist mega cool, alles ist super, aber wir müssen einmal ein bisschen an den Daten rütteln oder.
Ich bin absolut bei dir, genau das. Ich glaube, unsere Hauptmaxime muss natürlich sein, es muss in sich logisch sein. Die Frage ist doch an dieser Stelle, sind wir mutig genug, diese Lore-Schnipsel und Fragment, und wenn wir das jetzt so aufnehmen, dann ist das der erste Eckpfeiler für die Gesellschaft der Erde zur Zeit des Aufbruchs von hier Smith Langenfeld. Jetzt muss man sich natürlich nur überlegen, wann genau der ist, der aufgebrochen.
Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir uns erstmal darüber einig sind, dass wir sagen, wir finden erstmal das Langfeldraster an sich cool. Wir finden diese Reise cool. Und wir müssen versuchen, sie zeitlich zu verorten. Ob wir jetzt ein großjapanisches Reich nehmen oder irgendeine andere Struktur, sei mal dahingestellt. Aber anscheinend hat irgendeine Macht gesagt, wir reisen hinterher und wir kümmern uns jetzt drum.
Ja.
Das kann man, glaube ich, so festhalten.
Das sind ja auch Dinge, die Frage ist, wie wichtig ist dem Autor an der Stelle, dass das jetzt, also manchmal brauchst du für eine Geschichte, dass man sagt, naja, dieser Inselstaat ist in ein anderes Reich übergegangen, und ich brauche das für die Geschichte, damit er sagen kann, dass die Reise der Silbertulpe vergessen worden ist. Bei der Geschichte erkenne ich auch nichts, was im Widerspruch steht, wenn man sie vernünftig zeitlich einordnet. Und wenn wir sagen würden, wir nehmen sie in den Kanon auf, dann würde das ja auch bedeuten, wenn wir sie wortwörtlich so aufnehmen würden, dass wir den Mut haben müssten, ein großjapanisches Reich zu etablieren, wovor ich wahnsinnig Schiss hätte, weil ich mit der japanischen Kultur gar nichts zu tun habe und mir nicht anmaßen möchte, kulturell über die Entstehung so eines Reiches zu sprechen. Ich würde mich aber auf diese Reise einlassen.
Ich gebe dir recht, Otti, man müsste natürlich mal prüfen, irgendwie großjapanisches Reich. Ich meine, da schwingt natürlich auch so ein bisschen Großmachtsbestrebungen und so weiter mit, die wir ja nun auch schon bei den Japanern gesehen hatten, so in den, sagen wir mal, 1940ern und so, ne? Das könnte vielleicht falsch interpretiert werden. Aber grundsätzlich fände ich es beinahe umständlich oder schade, wenn wir bei jedem Stück aus der Community eine Erläuterung dazu bräuchten. Nö, genau. Also theoretisch, ne, wäre es ja so, wenn irgendjemand eine Geschichte schreiben würde, würde er mit einer Erläuterung geben, das Detail ist mir wichtig und das ist nicht wichtig. Und um das eben nicht zu haben, wäre es der Konsequenz eigentlich folgend logisch zu sagen, hey, wenn wir diese Geschichte geil finden und wir sie übernehmen wollen, eins zu eins, dann müssen wir sie wortwörtlich übernehmen.
Ich weiß nicht, da würde ich vielleicht widersprechen an der Stelle.
Dissens!
Ich denke, dass wir schon nachrütteln und nachjustieren müssen, um einfach dafür zu sorgen, dass wir konsistent bleiben, wenn wir mehr Geschichten bekommen als nur diese. Ich habe nämlich auch einen kleinen Kritikpunkt an der Geschichte, nämlich die, dass ich nicht glaube, dass so ein gigantisches, riesiges, sehr aufwendiges, sehr teures Unterfangen einfach vergessen wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube nämlich, dass es nur dann Sinn ergäbe, dass man sie vergisst oder dass der Kontakt nicht da ist, dass entweder der Kontakt wirklich abbricht, und zwar erdunverschuldet, sondern der Kontakt ist einfach weg erstmal. Und man weiß nicht, was passiert da, und diskutiert, ob man dem jetzt nachgeht oder nicht. Dann würde man vielleicht auch um diese Reichsgeschichte vielleicht ein bisschen rumschiffen. Was man hier machen sollte auf jeden Fall, ist auch mit den Autoren zu diskutieren, wenn wir denn Bock haben, diese Geschichten mit zu übernehmen, was ändern wir gemeinsam und was nicht, damit es passt. Damit auch die Würde des Erzählers auch irgendwie gewahrt bleibt und auch die Würde des Erzählinhalts.
Genau, das finde ich super, dass du das auch gerade sagst, denn wir können hier, also wir nehmen eine Geschichte, wir haben ein Gefühl dazu, wir sagen auch vielleicht das und das war für uns unlogisch, aber es ist die Vision des Autors und der Autor kann sagen, das möchte ich offen lassen, das könnt ihr doof finden, wie ihr wollt, das ist meine Geschichte, ne? Und das finde ich ganz super, dass du das gerade nochmal angesprochen hast. Und ich finde auch super, Philipp hat ja auch gerade schon gesagt, oh, da könnte vielleicht sogar ein neues Episodenformat oder ein neues Konzeptformat entstehen, dass wenn ein Autor sagt, ey, ich würde gerne mit euch in den Talk gehen und wir reden nochmal über meine Geschichte und wir ordnen dies und das nochmal ein bisschen ein oder ich erzähle euch was darüber, das fände ich unfassbar spannend. Und ich finde es auch spannend zu sagen, wir laden die Leute ein, die einen Beitrag zum Goethe-Komplex-Universum mit einbringen.
Sehr schön, dass wir auch in so einer Folge wieder einen Progress gemacht haben innerhalb der Entwicklung des eigentlichen Götterkomplexes. Danke erstmal an den Autor Fönsi Föns, der uns mit dieser Geschichte mal wieder dazu getrieben hat, uns über unsere eigene Welt nochmal Gedanken zu machen. Dafür ist diese Welt ja auch da. Das ist das, was wir als Götterkomplex erreichen wollten, nämlich ein Open-Source-Universum, in dem ihr partizipieren könnt, mitgestalten könnt, und dieses Versprechen möchten wir auch gerne halten, aber natürlich immer unter der Prämisse, dass die Welt, die wir erschaffen, auch konsistent bleibt. Aber das machen wir natürlich im Dialog mit euch. Wenn ihr da draußen auch Bock habt, eine Geschichte beizusteuern, dann schickt sie uns doch einfach an info@götterkomplex.de und ja, wir lesen sie auf jeden Fall, ihr hört es schon. Ja, mit etwas Glück landet ihr dann auch hier im Storytelling des Götterkomplex. Und wir diskutieren eure Geschichte. In diesem Sinne, meine lieben Mitgötter, mit Blick auf die Uhr, es ist spät. Wir haben viel geredet, wir haben viel beschlossen, wir haben viel rumdiskutiert. Es hat wirklich außerordentlich viel Spaß gemacht. Ganz liebe Grüße gehen raus an Fönsi Föns, der uns über Discord diese Geschichte hat zukommen lassen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Wir verabschieden uns in die Nacht, wünschen euch da draußen einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, je nachdem, welche Sternzeit gerade bei euch ist. Und sagen, as usual, mit ganz viel Liebe und mit einer fetten Mystery Box. Energie.